Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Macht der Masse. Wir blicken in eine Welt nach Puerto Rico und fragen, wer das Machtvakuum nach dem Rücktritt des Gouverneurs füllen könnte. Wir porträtieren einen ehemaligen Fischer in Tunesien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Leichen der ertrunkenen Bootsflüchtlinge zu begraben. Und berichten aus Neuseeland, wo die Regierung nach dem Attentat von Christchurch die halbautomatischen Waffen verboten hat und nun zurückkauft. Zum Schluss schalten wir in die gefährlichste Großstadt der Welt nach Kapstadt, wo nun das Militär für Sicherheit sorgen soll. Es war die größte Protestaktion, die Puerto Rico je erlebt hat. Knapp zwei Wochen lang demonstrierten Hunderttausende, an diesem Montag allein 500.000, gegen Gouverneur Ricardo Rosello, der dem Druck der Massen nachgab und sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Gestürzt ist der 40-jährige Gouverneur über einen Korruptionsskandal und die Veröffentlichung der privaten Unterhaltung einer Chatgruppe, in der Rosello über Frauen, Homosexuelle und Oppositionelle gelästert hat. Doch was kommt nach dem Rücktritt Rosellos? Das habe ich Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler in Washington kurz vor der Sendung gefragt. Vor allem hat es mich gewundert, dass der Gouverneur so schnell auf diese Proteste reagiert hat.
Es ging in der Tat blitzschnell. Die Lage in Puerto Rico ist in wenigen Tagen eskaliert. Es gab erste Anzeichen vor drei Wochen, als der Finanzminister ein spektakuläres Radiointerview gegeben hat, in dem er erklärt hat, die Mafia versuche, ihn aus dem Amt zu drängen. Kurz zuvor waren 6 Prominente verhaftet worden. Da ging es um einen riesigen Korruptionsskandal. Dann trat ein Minister nach dem anderen zurück. Das alles waren schon Krisensymptome. Aber der eigentliche Auslöser für diese Massenproteste war dann ein Skandal, der schnell als Chatgate die Runde gemacht hat. Da wurden am vergangenen Wochenende 900 Seiten mit Chatprotokollen aus dem Kurznachrichtendienst Telegram geleakt. Das war ein Insider-Talk zwischen Gouverneur Ricardo Rosello und 11 seiner Vertrauten, ein elitärer Kreis von Kumpels, ein Inner Circle der Macht. Und die Protokolle offenbarten unglaubliche Zoten, abfällige Bemerkungen über Politiker und Amtsinhaber, sexistische Äußerungen über Frauen, homophobe Witze. Das alles hat wie ein Brandsatz gewirkt und es kam zu spontanen Demonstrationen, die zu einem Sturm der Entrüstung eskaliert sind. Der ausschlaggebende Moment war dann wahrscheinlich der gewaltsame Sonntag und der Montag, als die Polizei eingeschritten ist, versucht hat, die Demonstration brutal niederzuschlagen. Es half alles nichts. Ricardo Rosello hat noch versucht, sich mit wachsweichen Erklärungen im Amt zu halten, aber er hat dann den Rücktritt zum 3. August erklären müssen.
Steht Rosello exemplarisch für die politische Elite?
Das ist in der Tat so. Diese Mail-Affäre war gewiss nur der Anlass. Sie alleine hätte wohl niemals diese Sprengkraft entwickeln können. Diese Demonstrationen richteten sich gegen das gesamte System dieser korrupten Eliten. Es ist eine kleine Clique bekannter Familien, die sich Posten, Jobs, Vergünstigungen gegenseitig zuschieben. Das ist ein mafiöses Patronagesystem. Am Ende hat sich Rosello übrigens völlig isoliert. Er hat sich nur noch mit einer kleinen Gruppe von Ja-Sagern umgeben. Es geht, wie immer, ums Geld, um sehr viel Geld. Puerto Rico ist bankrott. Die finanzielle Lage ist desolat. Puerto Rico ist praktisch zahlungsunfähig, hat einen Schuldenberg von 70 Milliarden Dollar aufgehäuft und das Geld, das vom Zentralstaat kam, also aus Washington, verschwand immer in korrupten Kanälen. Das Land ist so verschuldet, dass Washington als föderale Oberinstanz ein Aufsichtsgremium eingesetzt hat, das diese Finanzen kontrollieren soll und dem Gouverneur und dem Parlament das Budgetrecht entzogen hat. Das war ein Symbol der Bereicherung dieser Oberschicht, die sich übrigens auch noch mit den Hilfsgeldern die Taschen voll gemacht hat, die Puerto Rico nach dem Hurricane Maria im Oktober 2017 bekommen hat.
Gibt es denn eine Nachfolge, die nicht aus dieser Klasse stammt?
Das ist die große Frage. Wer wird Nachfolger werden? Das weiß man jetzt noch nicht. Es sind zwei Namen im Gespräch. Da ist zum einen die enge Vertraute Rosellos, die Justizministerin des Landes, die an der Reihe wäre, nachdem der Außenminister zurückgetreten ist. Dafür gibt es aber überhaupt keine Begeisterung, weil sie als Teil des Systems gilt. Sie selbst hatte mit einer Korruptionsaffäre zu tun und war mit dem Vorwurf konfrontiert, ihren Kindern irgendwelche Jobs zugeschanzt zu haben. Jetzt schiebt sich die Vertreterin Puerto Ricos im Kongress in Washington in den Vordergrund. Jennifer González Colón heißt sie. Sie ist eine der wenigen Freunde, die Donald Trump in Puerto Rico hat. Dort ist die Stimmung ausgesprochen gegen ihn eingestellt. Ob sie allerdings vor diesem Hintergrund auch den Rückhalt in der Bevölkerung hat, das muss man erst noch sehen.
Lassen Sie uns in dem Zusammenhang vielleicht einmal kurz über den Status Puerto Ricos sprechen. Es ist ein Außengebiet der Vereinigten Staaten. Was bedeutet das politisch?
Das bedeutet, dass Puerto Rico den Status eines mit den USA assoziierten Freistaates hat. Die 3,2 Millionen Einwohner Puerto Ricos haben zwar die Staatsbürgerschaft, aber sie haben nicht die umfassenden Rechte eines normalen US-Bürgers. Sie haben zwar einen Repräsentanten im Abgeordnetenhaus sitzen, der hat aber nur den Status eines Resident Commissioners, wie man das sagt, eines sogenannten stimmlosen Vertreters im Kongress. Er ist kein Abgeordneter mit vollem Stimmrecht. Die Puerto Ricaner dürfen nicht an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Sie dürfen ihren Gouverneur wählen, aber eben nicht zwei Senatoren entsenden, wie die 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Und sie dürfen auch keinen Abgeordneten wählen, aber sie müssen Steuern zahlen. Das ist immer wieder, Frau Fecken, Anlass für massive Kritik. Es gab 2017 ein Referendum. Die große Mehrheit stimmte dafür, dass Puerto Rico der 51. Bundesstaat der USA werden möchte. Aber die Neigung in Washington ist überhaupt nicht groß, das wirklich möglich zu machen. Das würde natürlich das Machtgefüge zwischen den Parteien durcheinander bringen. Die Republikaner wissen genau, die Puerto Ricaner sind potenziell Demokratenwähler. Sie werden genauso verhindern, dass Puerto Rico ein Bundesstaat wird, wie sie das immer verhindert haben im Falle des District of Columbia. Denn auch Washington D.C. hat keinen Abgeordneten und keine Senatoren im Kongress.
Der Gouverneur von Puerto Rico musste zurücktreten. Wer auf ihn folgen könnte, darüber sprach ich mit Thilo Kössler, dem Deutschlandfunk-Korrespondenten in Washington. Mindestens 150 Menschen, unter ihnen auch viele Kinder, sind bei dem Bootsunglück im Mittelmeer ums Leben gekommen. Und wenn sich die Zahl der Toten bestätigen sollte, dann ist es die schwerste Havarie auf dem Mittelmeer seit Jahresbeginn. Die Flüchtlinge, die meisten von ihnen aus Eritrea und Sudan, sind östlich von Tripolis in ein Holzboot gestiegen. Die Leichen der vielen Bootsflüchtlinge wurden bisher aber auch im Nachbarland, zum Beispiel in der tunesischen Hafenstadt Tassis, angeschwemmt. Jemezin Massouk, ein ehemaliger Fischer, begräbt diese unbekannten Toten, denn einer, so sagt er, muss es ja machen. Ein Porträt von Jens Borchers.
Der Wind pfeift vom Meer her über die sandige Landschaft am Stadtrand von Sarsis. Ein Schild steht dort. Friedhof der Unbekannten ist darauf zu lesen in vier Sprachen. Jemezin Massouk geht von einem Grab zum nächsten. Das ist ein Junge, den wir im Wasser gefunden haben, und eine Frau. Ich habe mir gedacht, dass das vielleicht die Mutter ist. Ich habe sie deshalb Kopf an Kopf begraben. Laut Obduktionsbericht war er 5 Jahre alt. Masuk geht weiter. Er weiß ziemlich genau, wen er wo begraben hat auf diesem Behelfsfriedhof. Er nagelt einfache Schilder zusammen mit Nummern drauf und stellt sie zu jedem Leichnam.
Die Nummer, die existiert, man sieht sie.
Die Nummern sind die, die auf den Leichensäcken stehen, sagt Massouk. Immer wenn Tote angeschwemmt oder aus Fischernetzen gezogen wurden, dann sorgt die Hilfsorganisation Roter Halbmond für solche Leichensäcke und für den Transport ins Krankenhaus zur Obduktion. Monji Slim arbeitet seit 25 Jahren beim Roten Halbmond. Wir erleben es seit Jahren, dass die Toten hier angeschwemmt werden. Aber jetzt sind es besonders viele. Mittlerweile haben wir sogar Leichensäcke für Babys hergebracht. Das ist sehr verletzend. Deshalb fing Masuk vor 3 Jahren einfach an, die Migranten an diesem Sandabschnitt hinter dem Strand zu begraben. Aber er schimpft auf die Verantwortlichen von Sarsis. Wir verlangen doch nur einen Friedhof, wo die Menschenwürde respektiert wird. Was ist denn ein Mensch? Die Religion ist doch unwichtig. Niemand betet darum, zu sterben. Wir beerdigen sie, weil wir die Menschenwürde respektieren. Das muss sein. Masuk schimpft auch auf die Europäer. Er sagt, Europa tötet diese Menschen, weil es ihnen keine legale Einreise erlaube und sie damit auf die Todesschiffe zwinge. Der 54-Jährige ist Freiwilliger bei der Hilfsorganisation Roter Halbmond. Von den Behörden wird er geduldet, aber er hat oft Krach mit ihnen. Die Ertrunkenen gelten als irreguläre Migranten. Jetzt liegen sie auf einem irregulären Friedhof. Frauen, Männer, Kinder. Der hier war 7 Jahre alt. Sie hatten kein Glück in ihrem Leben. Jetzt bringe ich zumindest manchmal ein Spielzeug vorbei. Teilweise sagen die Leute, ich sei verrückt geworden, weil ich die Gräber besuche. Dabei machen Muslime und Christen das doch auch. Auf dem Grab liegen ein paar Legosteine und ein Spielzeugauto. Auf dem Behelfsfriedhof ist nicht mehr viel Platz. Shemseddin Masuk sagt, hier ist noch ein Grab frei, ich habe es schon ausgehoben. Vielleicht könnten wir da hinten noch eines unterbringen. Aber danach werde ich das Grabfeld offiziell schließen, damit die ganze Welt erfährt, auch die Verantwortlichen in Sarsis, dass wir keinen Platz mehr haben, um die Leute zu bestatten. Wenn sie bei ihrer Haltung bleiben, dann sammeln wir eben Holz, verbrennen die Leichen, füllen die Asche in Behälter und werfen sie wieder ins Meer. Bevor das geschah, hatten die Behörden dann doch ein Einsehen. Sie stellten ein Stück Acker zur Verfügung. Mittlerweile hat der Rote Halbmond genug Spenden bekommen und davon ein Stück Land gekauft. Dort sollen künftig die Toten der Migration beerdigt werden. Und dann sind da ja auch noch die Lebenden. Migranten oder Flüchtlinge, die überleben, wenn wieder ein Schlepperschlauchboot untergeht. Oder die sich aus dem nahegelegenen Nachbarland Libyen hierher in den Süden Tunesiens durchgeschlagen haben. Slim Monji vom Roten Halbmond sagt, etwa 1000 Migranten seien in der Region untergebracht. Aber er wisse nicht, wie sie noch mehr Menschen beherbergen sollen. Die Aufnahmekapazitäten sind wirklich erschöpft. Wir haben Angst davor, dass in Zukunft noch mehr nach Tunesien kommen. Diese Angst teilt Monji Slim offensichtlich mit Tunesiens Premierminister Youssef Chahed. Aus Europa wird immer wieder vorgeschlagen, in Nordafrika Aufnahmelager einzurichten. Dort könne man doch über Asylanträge entscheiden. Auf diese Weise kämen die Migranten dann gar nicht erst nach Europa. Tunesiens Regierungschef fürchtet offenbar, dass sein Land immer öfter von Schiffen angesteuert werden könnte, die Menschen aus Seenot gerettet haben, aber von europäischen Häfen abgewiesen wurden. Deshalb mahnt Youssef Chahed, alle Staaten müssten in der Migrationsfrage ihrer Verantwortung gerecht werden, was immer das heißen mag. Shemseddin Masuk, der Mann, der am Strand von Sarsis die Toten der Migration begräbt, hat jedenfalls seine ganz eigene Vorstellung von Verantwortung. Und die hat viel mit Menschenwürde zu tun.
Jens Borchers war auf dem Friedhof der Unbekannten in Tunesien unterwegs. Die marokkanische Marine hat im Mittelmeer 242 Migranten in dieser Nacht aus mehreren Schlauchbooten gerettet, um auch eine positive Nachricht dagegen zu halten. Kapstadt ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt, aber auch eine der gefährlichsten Städte weltweit. In Monnenburg, einem Viertel der südafrikanischen Metropole, wurden allein in einem der letzten Wochenenden 43 Menschen ermordet. Sie sind zwischen die Fronten der rivalisierenden Drogenbanden geraten. Nun setzt die Regierung das 8. Infanteriebataillon der südafrikanischen Armee ein. Die Soldaten werden sonst für Friedenseinsätze ins Ausland geschickt. Nun sollen sie aber für Frieden in ihrer Heimat sorgen. Doch einige Anwohner in Monnenburg sind skeptisch, ob das auch gelingt. Adrian Kriesch war mit ihren unterwegs.
Abdul Karim Adams fährt durch seinen Stadtteil, schaut dabei immer wieder nervös in den Rückspiegel. Seit fast 50 Jahren lebt Adams hier im Stadtteil Manenberg, ein Zentrum der Ganggewalt, die seit Monaten eskaliert. Das ist noch das Gebiet der Americans und die Straße, wo wir jetzt reinfahren, dort ist das Revier der Fancy Boys. Manenberg ist ein Teil der sogenannten Cape Flats, ein dicht besiedelter, flacher Teil von Kapstadt. Während der Apartheid wurden die Anwohner hier angesiedelt, nachdem sie aus den wohlhabenden weißen Stadtteilen vertrieben wurden. Doch auch nach dem Ende der Rassentrennung hat der Staat wenig für die Anwohner getan. Ein Machtvakuum entstand, Gangs breiteten sich aus. Die Lage ist angespannt, mehrere Gruppen bekriegen sich hier untereinander. Ein brutales Geschäft um Drogen und Macht. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 1000 Menschen ermordet, im Schnitt fast 6 Menschen am Tag. Abdul Karim Adams macht sich Sorgen um die Zukunft seiner 5 Kinder.
None of us feel safe in this environment.
Niemand fühlt sich hier sicher. Unsere Kinder können nicht einfach auf der Straße spielen. So viele unschuldige Menschen sind bereits in Manenberg gestorben.
It's been dying in Manenberg.
Seit mehr als 2 Monaten organisiert Adams tägliche Proteste gegen die eskalierende Gewalt. Während rund 50 Anwohner mit Plakaten durch die Straßen laufen, schauen junge Männer am Straßenrand misstrauisch zu. Adams kennt die Gangster in der Nachbarschaft. Er hat mitgeholfen, ein Friedensabkommen zwischen 2 Gruppen zu vermitteln. Doch es hielt nicht lange, deshalb ziehen die Demonstranten zum Haus einer Mutter, deren Sohn erschossen wurde. Sie beten gemeinsam, versuchen Trost zu spenden. Abdul Karim Adams umarmt die weinende Mutter. Auch er kämpft mit den Tränen.
Wir
haben demonstriert und dann gab es Frieden. Jetzt müssen wir wieder demonstrieren, um wieder Frieden zu bekommen. Aber wir werden weitermachen, damit Manenberg ein besserer Ort wird. Seit einer Woche patrouilliert nun das Militär in den Cape Flats. 3 Monate sollen die Soldaten die Polizei unterstützen und die Lage unter Kontrolle bringen. Viele Anwohner hatten das lange gefordert und selbst die Polizei kritisiert, sie sei unterbesetzt, einige Polizisten korrupt. Die Polizei macht doch nichts. Vor ein paar Wochen wurde jemand genau vor meiner Tür erschossen und die Polizei kam ganz entspannt und viel zu spät hierher. Wir werden sehen, ob das Militär die Verbrechen hier reduzieren oder beenden kann, aber die Polizei, die macht nichts. Die Armee kann einfach das Feuer auf diese Gangster eröffnen. Ich bin froh, dass sie kommen. Immer wieder zeigt sich in Manenberg, wie schwierig die Beziehung zwischen Polizei und Bevölkerung ist. Die Polizei beklagt sich, dass viele Anwohner nicht kooperieren, beispielsweise bei der Suche nach Kriminellen. Die Anwohner hingegen haben Angst vor den Verbrechern in der Nachbarschaft und trauen der Polizei nicht zu, sie zu schützen, wenn sie gegen sie aussagen. Aslam Kassim sitzt im Gemeinderat und hofft, dass sich das durch den Militäreinsatz ändert. Ende der 90er rückte bereits einmal das Militär ein und die Kriminalität ging zurück. Allerdings nur temporär. Das Militär ging, die strukturellen Probleme blieben.
There's no employment, there's poverty.
Es gibt keine Jobs und viel Armut. Die einzigen, die hier Geld haben, sind die Drogenbosse und die Verbrecher. Darum wenden sich die Anwohner auch an sie, wenn sie mal 70 Cent für einen Laib Brot brauchen.
You know, a community can go to when they need a 10 rand to buy a loaf of bread.
Auch Anwohner Abdul Karim Adams sieht den Militäreinsatz skeptisch.
There's a lot of unemployment in Manenberg and unemployment causes.
Es gibt zu viel Arbeitslosigkeit in Manenberg und das verursacht Kriminalität. Wir brauchen Programme, die Arbeitsplätze schaffen. Die Armee wird das Problem nicht lösen. Mehr als jeder zweite junge Südafrikaner ist arbeitslos. Die Anwohner in Menenberg planen deshalb weiter täglich zu demonstrieren gegen die Gewalt der eigenen Nachbarn und für einen Staat, der sich um sie kümmert, der Jugendlichen bessere Perspektiven gibt als Drogen und Gangs.
Wie die Regierung in Kapstadt der Gewalt Herr werden will, das schilderte Adrian Kriesch. Halbautomatische Waffen sind auch deshalb so gefährlich, weil nach dem Abdrücken sofort die nächste Patrone nachgeladen wird. Allein in Neuseeland soll es rund 13.500 Waffen dieses Types geben. Und der Attentäter auf die Moschee in Christchurch hatte auch eine. Die Regierung reagierte recht zügig nach den Anschlägen vor rund 4 Monaten und hat den Besitz von halbautomatischen Waffen verboten. 120 Millionen Euro stellte sie Ende des letzten Monats für den Rückkauf der Gewehre zur Verfügung. Ob diese Rückrufaktion in Neuseeland auf fruchtbarem Boden oder auf Widerstand stößt, das hat Annika Sepeur recherchiert.
Das Gesetz hat sich verändert und ich kann verstehen, dass sich alle so sicherer fühlen. Also ja, ich wollte es erledigen und meine Waffen abgeben. Eigentlich wollte ich meine Waffe nicht abgeben, aber es war kein Erbstück, nichts Antikes, nur eine Schusswaffe. Jetzt besorge ich mir eine mit einem Magazin, das noch erlaubt ist. Christchurch, Neuseeland. Die Stadt, in der der mutmaßliche rechtsextreme Attentäter im März während der Freitagsgebete in 2 Moscheen 51 Menschen tötete. Sie ist jetzt einer der Orte, an dem Besitzer begonnen haben, ihre halbautomatischen Waffen abzugeben, mehr oder weniger freiwillig. Denn der Anschlag hatte schnelle Konsequenzen zur Folge. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern.
There is a new normal around firearms.
Was in Bezug auf Schusswaffen als normal gilt, wurde neu definiert. Es gibt eine neue Haltung. Die gefährlichsten Waffen werden jetzt aus dem Umlauf genommen. Letztendlich, weil weite Teile der Gesellschaft sich darin einig sind, dass dies der richtige Weg ist, um uns allen mehr Sicherheit zu geben. Halbautomatische Waffen, wie sie der Täter nutzte, sie sind jetzt verboten. Ein halbes Jahr lang haben die Neuseeländer Zeit, ihre Waffen freiwillig abzugeben. Nach dieser Frist droht demjenigen, der sie illegal besitzt, eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. Waffen besitzen zu dürfen, das hatte in Neuseeland noch nie etwas Identitätsstiftendes. Es gab einfach die Möglichkeit, meint zum Beispiel Farouk Kazibawi bei Radio New Zealand. Ich habe einen engen Freund bei den Ereignissen in Christchurch verloren. Ehrlich gesagt sehe ich keinen Grund, warum solche Waffen erlaubt sein sollten. Als sie noch erlaubt waren, habe ich auch eine gekauft. Das fühlte sich cool an. Ich besitze meine Waffe jetzt seit 1 Jahr. Ich habe aber eigentlich keine große Verwendung für eine taktische Waffe. Ich freue mich, sie abzugeben und damit helfen zu können. Eine wichtige Rolle spielen Waffen allerdings bei Landwirten und Jägern in diesem Land der weiten und reichhaltigen Natur. Waipu, ein kleiner Ort 2 Autostunden nördlich von Auckland. Hier begann in den vergangenen Tagen das erste Waffeneinsammeln jenseits der Städte im ländlichen Neuseeland. Die Polizei hat in der Lokalzeitung eine Anzeige geschaltet, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Ob das Wirkung zeigt? Die Betreiberin der Lokalzeitung, Marilyn Cox, kann sich nur an eine einzige Rückmeldung erinnern. Ein Mann hat angerufen, der eine halbautomatische Waffe besitzt. Er sagte, er nutze sie, um Wildschweine zu schießen. Und es stimmt, wir haben gerade viele Wildschweine. Die sind zu einer ganz schönen Plage geworden. Auch Jeff Badwell vom Supermarkt in Waipu ist skeptisch, wie die Landwirte in der Umgebung auf das Waffenverbot reagieren. Ich denke, die meisten Leute nutzen die Waffen, damit es auf ihren Farmen friedlich bleibt, mit Beutelratten, Hasen, Pfauen und was da noch alles so aufeinander trifft. Doch von dem Verbot halbautomatischer Waffen gibt es kein Zurück mehr. Premierministerin Jacinda Ardern sprach in einer ersten Zwischenbilanz davon, dass die Neuseeländer schon mehr als 3200 Waffen abgegeben haben. Dazu kommen noch hunderte Teile an Zubehör. Die Regierung habe im Gegenzug Ausgleichszahlungen von umgerechnet 3,6 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Schätzungen zufolge sind in Neuseeland 1,2 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Und die neuseeländische Regierung bereitet schon weitere Verschärfungen der Gesetze vor. Premierministerin Ardern will so verhindern, dass weiterhin erlaubte Waffen in falsche Hände geraten.
The next Arms Amendment Bill will.
Mit dem nächsten Waffengesetz werden wir ein Register für alle Waffen und deren Besitzer einführen. Wir werden die Regeln, um eine Waffenlizenz zu bekommen und sie zu behalten, verschärfen. Wir werden die Regeln für Waffenhändler verschärfen. Künftig werden Lizenzen bereits alle 5 Jahre erneuert werden müssen. Wir werden in dem Gesetz außerdem verankern, dass es ein Privileg ist, eine Waffe zu besitzen. Es ist verbunden mit der Auflage, für Besitzer nachzuweisen, dass sie in hohem Maße verantwortungsvoll und sicher handeln. Das neue Waffenrecht soll im August ins Parlament eingebracht und bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Es sieht außerdem vor, dass sich Antragsteller für eine Lizenz künftig einem Charaktertest unterziehen müssen. Ausländer, die sich weniger als ein Jahr in Neuseeland aufhalten, sollen keine Waffen mehr kaufen dürfen. Touristen, die für Jagdreisen ins Land kommen, sollen Waffen mieten oder ihre eigenen bei der Polizei registrieren lassen müssen. Die Interessenvertretung der Besitzer lizenzierter Schusswaffen in Neuseeland kritisiert, ein Register aufzubauen und zu pflegen sei teuer. Sie verweist auf vergleichbare Beispiele aus Kanada und Australien, die sich als uneffektiv erwiesen hätten. Wie unterschiedlich die Perspektiven auf den Besitz von Waffen sein können, zeigt auch diese Entwicklung. Noch nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Attentat in Christchurch plant David Tipple, Betreiber des Geschäfts, in dem der mutmaßliche Attentäter seine Waffen gekauft haben soll, genau dort im August einen Outlet-Store zu eröffnen. Wir betreiben ein rechtmäßiges Geschäft, in dem wir ein rechtmäßiges Produkt an rechtmäßige Waffenbesitzer verkaufen. Gemeindevertreter Mark Peters hätte sich mehr Sensibilität gewünscht. Ich hätte mich über Gespräche mit der Gemeinde gefreut, bei denen entweder Interessenvertreter der Waffenbesitzer oder der Betreiber des Geschäftes selbst auf die Anwohner zugegangen wäre und gefragt hätte, was haltet ihr davon, wenn wir in eure Gemeinde kommen? Das Besitzen von Waffen, es bleibt in Neuseeland nach dem Attentat von Christchurch kontrovers. Das werden auch strengere Gesetze erst einmal nicht ändern können.
Aus Neuseeland berichtete Annika Sepeur. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Dort wird Benedikt Schulz fragen, wann endlich das Zentralabitur kommt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.